Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. In dieser Staffel befassen wir uns mit dem Weg zur Reife. Dieser Weg muss von jedem Menschen bewältigt werden, egal wie alt er ist. Es geht hier also um archetypische Fragen unserer Existenz. Aber natürlich stellen sich die Probleme am drängendsten beim Erwachsenwerden. In den vergangenen Folgen haben wir sehr unterschiedliche Beispiele für diesen Prozess betrachtet. Die Geschichte vom verlorenen Sohn aus der Bibel, die Geschichte von Sneewittchen aus dem Grimmschen Märchen, die Geschichte von Parzival aus der mittelalterlichen Dichtung. Aber wie sieht eine solche Geschichte des Erwachsenwerdens heute aus? Da gibt es diesen Hollywood-Film Schiffbruch mit Tiger, der auf dem gleichnamigen Roman von dem kanadischen Schriftsteller Jan Martel basiert. Der englische Originaltitel heißt Life of Pi. Der Film erschien 2012. Er gewann 4 Oscars, darunter den für die beste Regie, für den Regisseur Ang Lee. Die meisten kennen die Geschichte von dem Jungen, der als einziger den Untergang eines Schiffes überlebt und danach monatelang auf einem Rettungsfloß über den Ozean treibt, zusammen mit einem Tiger, der sich ebenfalls auf dieses Floß retten konnte. Wenn diese Beschreibung auch Ihre Erinnerung an den Film zusammenfasst, dann haben Sie leider die Rahmenerzählung des Films vergessen. Die Geschichte, an die Sie sich erinnern, findet in der 2. Stunde des Films statt und sie ist nach meiner Meinung nicht verständlich, wenn man nicht die ersten 45 Minuten des Films kennt. Da geht es um einen jungen Mann auf seinem Weg zur Reife. Es gehört zum Erwachsenwerden, dass wir uns auch über unser Verhältnis zur Religion klar werden. Das ist das Problem des jungen Mannes. Wie wir bereits aus seinem Namen ersehen, er heißt im Film Prischin, was ihm den Spott seiner Mitschüler einbringt. Also gibt er sich selbst einen neuen Namen, Pi, genau wie die Kreiszahl Pi 3,1415. Und damit das auch allen klar ist, sagt er gleich einmal hunderte Nachkommastellen auf. Wie in einem Brennglas wird mit diesem Namen sein Schicksal beschrieben. Erinnern wir uns an Sneewittchen, im Hochdeutschen Schneeweißchen. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Damit wird ihre gesamte Entwicklung in einem Namen zusammengefasst. Bei Pi ist es ganz genauso. Mathematisch beschreibt Pi das Verhältnis von Umfang und Durchmesser bei einem Kreis. Der Umfang ist gleich Pi mal dem Durchmesser. Aber Pi ist keine glatte Zahl, sondern sie ist irrational. Das heißt, sie hat unendlich viele Nachkommastellen, die sich auch nicht einfach wiederholen. Anders ausgedrückt, wenn ich die ersten 4 Nachkommastellen kenne, also 1415, bin ich nicht in der Lage zu sagen, wie es weitergeht. Es kommt 9, 2, 6, dann 5, 3, 5 und so weiter. Die Irrationalität von Pi bildet den Hintergrund für die Symbolik des Kreises. In fast allen Kulturen ist der Kreis das Symbol des Himmels. Und zwar im metaphysischen Sinne mit Bezug auf das Göttliche. Im Englischen also Heaven und nicht Sky. Der Gegenpol des Himmels ist die Erde, ebenfalls im metaphysischen Sinne mit Bezug auf das Irdische. Das Symbol der Erde ist das Quadrat. Es ist die Frage aller Religionen, wie sich das Himmlische und das Irdische, also der Kreis und das Quadrat, zueinander verhalten. Sind sie etwa deckungsgleich oder könnten sie es werden? Das kann sich natürlich nicht auf die geometrische Form beziehen, sondern auf den Flächeninhalt. Wenn ich den Flächeninhalt des Quadrats kenne, dann bin ich trotzdem nicht in der Lage, einen Kreis zu konstruieren, der den gleichen Flächeninhalt hat, eben wegen der Irrationalität von Pi. Wir sprechen dann von der Quadratur des Kreises. Damit meinen wir ein Problem, bei dem es keine perfekte Lösung gibt, sondern nur eine Annäherung. Die religiöse Symbolik hinter der Quadratur des Kreises finden wir noch heute in großen Kirchen, zum Beispiel im Petersdom in Rom. Der hat einen kreuzförmigen Grundriss. Im Schnittpunkt von Längs- und Querachse liegt die Vierung, also das Zentrum der Kirche. Wie der Begriff schon sagt, ist das ein Viereck, meist tatsächlich ein Quadrat. Und genau über der Vierung erhebt sich die kreisförmige Kuppel, die den Himmel symbolisiert. Das Verhältnis von Kreis und Quadrat, also die Beziehung von Himmel und Erde, muss zwangsläufig irrational sein, genau wie Pi. Damit kommt die Transzendenz Gottes zum Ausdruck, der sich nicht mit irdischen Maßstäben messen lässt. Wenn der junge Mann im Film Pi heißt, dann ist er auf der Suche nach dem transzendentalen Gott. Es ist also gar keine Überraschung, dass Pi sich für Religion interessiert, sehr zum Leidwesen seiner aufgeklärten Eltern. Er wird zunächst Hindu, dann Katholik, dann auch noch Moslem und sehr viel später befasst er sich auch noch mit der jüdischen Kabbala. Hat er damit Gott gefunden? Wahrscheinlich trifft er das Gegenteil zu, sonst hätte er nicht immer wieder eine andere Religion gewählt. Das ist das zentrale Thema des Films. Da heißt es wörtlich, niemand von uns kennt Gott, bevor er uns nicht vorgestellt wurde. Dieser Satz kann leicht überhört werden. Es heißt nicht, niemand kennt Gott, bevor wir ihm nicht vorgestellt wurden. Alle Religionen gehen davon aus, dass Gott uns kennt. Er ist im religiösen Sinne der Schöpfergott, der Vater. Aber wir kennen ihn nicht, solange er uns nicht vorgestellt wurde. Im Film sagt der Hindu Pi, danke Vishnu, dass du mich mit Christus bekannt gemacht hast. Man könnte meinen, es wäre ja die Aufgabe der Kirchen, uns Gott vorzustellen, zum Beispiel im Gottesdienst. Das ist ein schwieriges Thema. Der Dichter Rainer Maria Rilke, dessen 100. Todestag wir in diesem Jahr begehen, schrieb schon 1901 in einem Gedicht von den Kirchen, welche Gott umklammern wie einen Flüchtling und ihn dann bejammern wie ein gefangenes und wundes Tier. Pi, der junge Mann, hat Gott in diesen Kirchen jedenfalls nicht gefunden. Das passiert in der zweiten Hälfte des Films. Und zwar auf eine sehr leidvolle Weise, nach einem Schiffbruch, den er als einziger überlebt. Das Schiff, auf dem Pi, seine Eltern und sein Bruder als Passagiere mitfahren, ist ein Frachter, der im Laderaum eine Reihe von Tieren mitführt, die der Familie gehören. Beim Untergang des Schiffes kommt die gesamte Familie ums Leben. Pi treibt mit seinem Rettungsboot auf dem Ozean, aber er ist nicht allein. Einige Zootiere haben sich ebenfalls auf dieses Boot gerettet. Ein Zebra, eine Hyäne, ein Orang und ein Tiger. Dieses Boot erinnert also an die Arche des Noah aus der biblischen Schöpfungsgeschichte. Willkommen auf Pis Arche, heißt es im Film. Die erste Erfahrung, die Pi auf seiner Arche macht, er muss hilflos mit ansehen, wie die Tiere sich gegenseitig töten und auffressen. Schlimmer noch, er wird Teil dieses Kreislaufs von Fressen und Gefressen werden, obwohl das seinen moralischen Prinzipien widerspricht. Der Hunger ändert alles, was du über dich zu wissen glaubst, heißt es im Film, und das erinnert uns an den verlorenen Sohn aus der letzten Episode, der in der Fremde Hunger leidet. Diese Einsicht, dass er notwendig Teil dieses Kreislaufs ist, bringt ihm zu Bewusstsein, dass das Opfer die Vorbedingung des eigenen Lebens ist. Ich danke dir, Vishnu, dass du dich in Gestalt dieses Fisches geopfert hast, um unser Überleben zu sichern. Die Kehrseite dieses lebenserhaltenden Prinzips, wir leben zwar vom Opfer, aber wir können auch selbst zum Opfer werden. Pi muss sich die Arche mit einem bengalischen Tiger teilen, der nur darauf wartet, Pi als Beute zu erlegen. Das heißt, die Angst um die eigene Existenz ist für Pi jeden Tag gegenwärtig. Am Anfang erfährt er diese Situation als große Belastung. Er ist ständig damit beschäftigt, diesen Tiger in Schach zu halten. Aber im Laufe der Zeit lernt er, mit dieser Bedrohung umzugehen. Vielmehr noch, nach Monaten der Einsamkeit auf dem Ozean ist ihm klar, dass er eigentlich nur noch durch den Tiger am Leben ist. Durch meine Angst vor ihm bleibe ich wachsam. Als der Tiger selbst kurz davor ist zu sterben, beginnt er, sich um seinen ärgsten Feind zu kümmern, weil das in dieser Situation das Einzige ist, was seinem Leben einen Sinn geben kann. Das sind Lebensweisheiten, die nicht jeder gern hört, weil sie auf die Ambivalenz des Lebens selbst verweisen. Viel einfacher wäre es, wenn wir Gut und Böse eindeutig verteilen könnten. Stattdessen müssen wir erkennen, dass jeder Taler zwei Seiten hat, wie es im Sprichwort heißt. Die böse Stiefmutter hatte einen notwendigen Anteil an der Verwandlung des Sneewittchen und der bedrohliche Tiger hat einen notwendigen Anteil an dem Überleben von Pi. Das erbarmungslose Raubtier, das mir so viel Halt gab, wird Pi am Ende sagen. Durch diese verschiedenen Stufen des Reifens findet Pi auch ein neues Verhältnis zu Gott. Am Anfang des Films ist er auf der Suche, aber sein Glauben ist abstrakt. Er ist nicht durch die Erfahrung gestärkt. Als der Frachter untergeht und Pi seine gesamte Familie verliert und auf einem Rettungsboot gegen einen Tiger kämpft, ist er überzeugt, dass Gott ihn verlassen hat. Ob er sich das eingesteht oder nicht, er hadert mit Gott, genau wie Parzival, über dessen Weg zur Reife wir schon gesprochen haben. Erst durch das Leiden auf dem offenen Meer ergibt er sich. Im Film heißt es, Gott, ich gebe mich in deine Hände, ich bin dein Gefäß, was immer auch kommt, ich will es wissen, zeig es mir. Er nimmt also sein Schicksal an, ohne es zu bewerten. Das ist eine hohe Kunst, die eigentlich erst den Weisen auszeichnet, ein Thema, das wir in der nächsten Staffel vertiefen. Aus dieser schicksalsergebenden Haltung heraus wird er an eine schwimmende Insel getrieben, die ihm Wasser und Nahrung beschert, aber er erhält auch ein Zeichen, dass er seine Reise fortsetzen muss. Obwohl er nicht weiß, was ihn auf dem Ozean erwartet, hat er jetzt die Hoffnung und das Vertrauen wiedergefunden. In der Rahmenerzählung des Films, wo Pi als reifer Mann über seine Erlebnisse reflektiert, heißt es am Schluss, selbst als es so schien, als hätte Gott mich vergessen, hat er über mich gewacht. Die ganze Leidensgeschichte von Pi, die trotz allem zu einem guten Ende kommt, erinnert nicht ohne Grund an die biblische Geschichte von Hiob. Letzten Endes kennen sie die Kraft ihres Glaubens nicht, solange er nicht auf die Probe gestellt wurde. Das ist die Erfahrung von Pi in diesem Reifeprozess. Da wir noch einige Minuten Zeit haben, erlaube ich mir noch einen Blick auf die Zahlensymbolik. Im Film heißt es, dass Pi 227 Tage auf dem offenen Ozean überlebt hat. Eine Deutung dieser Zahl habe ich nicht gefunden, also gebe ich meine eigene. 227 Tage, das sind 32 Wochen und 3 Tage. Die 3 Tage kommen vom Mond, der am Himmel verschwindet und nach 3 Tagen wieder sichtbar wird. Damit wird ein Wandlungsprozess beschrieben, den wir auch von Ostern kennen. 32 spielt eine große Rolle in der jüdischen Kabbala, für die sich Pi im Film auch sehr interessiert hat. Damit werden die 32 Pfade der Weisheit im kabbalistischen Lebensbaum beschrieben, ein sehr schönes Symbol für den Weg zur Reife. Bei 227 Tagen fehlen also noch 4 Tage, um 33 Wochen zu vervollständigen. 33 Wochen entsprechen 231 Tagen und in der Kabbala bezeichnet diese Zahl die 231 Tore der Einweihung. Pi hat also auf seiner spirituellen Reise viele dieser Tore gefunden, aber eben noch nicht alle. Das ist auch gut so. Denn nach seiner Rettung liegt das ganze Leben noch vor ihm. In der nächsten Woche geht es zum letzten Mal um Maturitas und auch wieder um Tiere. Seien Sie dabei immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.